Am Ende geht es darum, eine optimale Job-Personenpassung zu finden. Also welche Rolle, welches Umfeld, welcher Job, welche Aufgaben passen zu mir als Mensch mit meinen Persönlichkeitseigenschaften, mit meinen Stärken, mit meinen Werten, damit es beides eben gut zusammenpasst und alle Beteiligten, mich eingeschlossen, ihre beste Arbeit machen können.
Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Damit herzlich willkommen im Podcast. Hier ist wieder euer Florian und auch heute suchen wir nach Wege, wie wir besser zusammenarbeiten können, wie moderne Arbeit funktionieren könnte. Und dazu habe ich jemanden eingeladen, der ebenfalls podcastet und darüber spricht, wie Arbeit denn nice sein kann und was nice an Arbeit sein kann oder warum Arbeit überhaupt erst wieder nicer werden muss. Das werden wir heute im Podcast klären. Und dazu habe ich die Ella Marx da. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Florian. Ich freue mich riesig.
Erzähl doch mal so ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Was machst du? Was macht dich aus?
Voll gerne. Ich komme ganz ursprünglich aus dem Saarland und habe ganz lange in Stuttgart gelebt. Und beruflich ist meine Heimat eigentlich in der Kommunikation. Ich war lange im Marketing unterwegs, bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich festgestellt habe, mir fehlt irgendwie der Sinn in dem, was ich tue. Werbung für Zeug machen hat sich nicht so richtig erfüllend angefühlt. Menschen in ihrer Entwicklung zu helfen allerdings schon. Ich hatte nämlich dann irgendwann eine Führungsrolle inne und habe bei der Gelegenheit gemerkt, das ist eigentlich das, was mir total viel Energie gibt, indem ich aufblühe, indem ich meine Stärken einbringen kann, von dem ich mehr machen will. Und das war für mich so der Anstoß für meinen eigenen beruflichen Wechsel, der mich dann ins Coaching und in die Personal- und Führungskräfteentwicklung gebracht hat und in eine Arbeit, die sich heute für mich sehr nice anfühlt, nämlich als Coach und Consultant für Positive Leadership und Positive Psychology zu arbeiten und Menschen, wer hätte das gedacht, in ihrer eigenen beruflichen Neuorientierung zu helfen. Und das ist auch so ein bisschen, sage ich mal, mein Leitthema, nämlich wie wir diese Zeit, die wir in der Arbeit verbringen, so gestalten können, dass wir darin mehr Energie schöpfen oder daraus mehr Energie schöpfen, als wir da lassen und dass wir einfach unsere beste Arbeit machen können, weil ich glaube, am Ende braucht es uns alle in unseren Stärken, damit wir die wirtschaftlichen, die gesellschaftlichen, die persönlichen Herausforderungen gemeinsam meistern können. Wenn da jeder so vor sich hin krebst und eigentlich die ganze Energie im Job lässt, dann kann das ja nichts werden. Also schaue ich sehr gerne in dem, was ich tue, was wir für Hebel haben, um genau das zu erreichen.
Damit können wir den Podcast jetzt eigentlich beenden und sagen, die Leute sollen sich anrufen. Nein, lass uns da mal tiefer einsteigen, was das alles im Detail bedeutet. Du hast jetzt eigentlich gerade die Standardfrage hier im Podcast schon so ein bisschen beantwortet, was dir Energie bei der Arbeit gibt. Ich möchte sie trotzdem nochmal aufgreifen. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen was ergänzen. Also es geht bei dir sehr viel darum, anderen Menschen einen Sinn zu geben und vor allem auch ihre persönliche Arbeit zu strukturieren. Aber magst du das nochmal ein bisschen ergänzen an der Stelle?
Also so im Großen und Ganzen ist es das, was mir Energie gibt. Und wenn man jetzt nochmal auf der Detailebene schaut, dann finde ich es besonders nice, wenn die Arbeit sich leicht anfühlt. Und das tut sie bei mir, wenn ich meine Stärken einsetzen kann. Also wenn ich ein bisschen Humor mit reinbringen kann, wenn ich kreativ arbeiten darf, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann, die einen ähnlichen Drive und ein ähnliches Werteverständnis haben. Und wenn ich mich so richtig tief in Themen reingraben kann, deshalb liebe ich einfach alles, was irgendwie wissenschaftlich fundiert ist, weil das, sag ich mal, auch diese ganzen weichen Themen so ein bisschen von der ESO-Ecke wegrückt hin in etwas, auf das man gut aufbauen kann, mit dem man auch Skeptikerinnen und Skeptiker ganz gut abholen kann, die sagen, brauchen wir jetzt echt mehr Wohlbefinden im Job? Spoiler Alert, ja, brauchen wir, weil das einfach ganz eng mit unserer Leistung zusammenhängt. Also in a nutshell, wenn ich meine Stärken einsetzen kann und mit coolen Leuten zusammenarbeiten darf, die einfach genauso Bock haben, Arbeit nicer zu machen.
Du schreibst auf deiner Webseite, das Leben ist viel zu kurz, um schlechte Arbeit zu machen. Warum ist denn Arbeit momentan so schlecht? Warum gibt es denn so viele schlechte Arbeit, die wir tun? Und damit meine ich nicht nur, sagen wir mal, diese sinnlose Arbeit, wo Leute vielleicht irgendwas machen, um einfach nur internes Reporting zu machen, was jetzt keinen Kundennutzen erzeugt, sondern warum ist das gemeinschaftliche Zusammenarbeiten denn momentan so herausfordernd?
Ich glaube, das hat ganz viele Aspekte. Einer ist sicherlich, dass wir Arbeit noch gar nicht so lange als etwas betrachten, das sich auch erfüllend anfühlen darf, sondern dass Arbeit ganz, ganz lange einfach etwas war, das man gemacht hat, um Geld zu verdienen, durch das man sich durchgeboxt hat, was vielleicht auch ein bisschen wehtun musste, so sage ich mal, so typische Glaubenssätze, die man zum Thema Arbeit haben kann. Arbeit muss sich anstrengend anfühlen. Und das ist so ein bisschen das eine, also wo wir, sage ich mal, arbeitshistorisch so ein bisschen herkommen. Und andere Aspekte sind mit Sicherheit der wirtschaftliche Druck, der gerade steigt, die Unsicherheit durch die ganzen komplexen Veränderungen in der Welt. Und wir Menschen tendieren dazu, wenn wir uns unsicher fühlen, wieder auf etwas zurückzufallen, was wir kennen. Und das sind meistens starre Strukturen, klare Autoritäten, Menschen, die uns sagen, was wir zu tun haben und wann. Also alles, was ein bisschen, sag ich mal, die Komplexität reduziert und uns wieder so einen ganz vermeintlich sicheren, starren Rahmen gibt. Was aber ja eigentlich in unserer heutigen Welt gar nicht mehr funktioniert, weil wie soll denn ein Mensch, eine Führungskraft in diesem komplexen Tohuwabohu wissen, was wir jetzt alle miteinander machen sollen. So. Und diese Art der Arbeit funktioniert für eine kurze Zeit, um, sag ich mal, Krisenmomente gut zu überbrücken, mit klaren Ansagen und so weiter und so fort. Auf Dauer ist es aber was, was uns wahnsinnig viel Energie kostet, weil es eigentlich gegen alles geht, was wir an Grundbedürfnis haben, um motiviert und gut arbeiten zu können. Und da wieder anzusetzen, gerade in solchen wilden Zeiten, das ist, finde ich, total spannend und das liegt zum Glück auch in unserem Einflussbereich. Jetzt bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich deine Frage zu 100% beantwortet habe.
Ich hab eine Rückfrage, von daher vielleicht klären wir das gleich. Du hast gesagt, das Modell funktioniert ganz gut, um Komplexität rauszunehmen. Da würde ich gerne noch mal einhaken, weil das sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders, aber vielleicht meinst du auch einfach was anderes. Ich glaube, dass dieses Modell eher Komplexität fördert, weil mehr Richtlinien eingeführt werden, häufig ja auch mehr Reporting eingeführt wird. Und also das System an sich ist nicht deutlich komplizierter oder komplexer geworden. Das folgt ganz klaren Mustern. Aber es hilft nicht, dem Problem des Marktes draußen zu lösen. Also die Welt da draußen ist ja weiterhin komplex. Und nur weil ich innen drin mir irgendwelche Compliance-Richtlinien ausdenke, schaffe ich es nicht, die Welt da draußen weniger komplex automatisch zu machen. Es gibt sicherlich Dinge, die miteinander korrelieren, aber es passiert nicht automatisch. Also nur weil ich jeden Freitag irgendwie jetzt 3 neue Startungsmeetings habe, schaffe ich es jetzt nicht plötzlich, die Welt da draußen irgendwie besser zu verstehen oder diese Komplexität irgendwie rauszunehmen. Ist das auch so ein Thema, ist das auch ein Problem, dass einfach, du hast gesagt, eine Führungskraft kann nicht alles alleine machen, würde ich total unterstreichen, zu 100%. Eine Führungskraft alleine kann nicht diese teilweise massiven Aufgaben, die auf diese eine Person einprasselt, erledigen, sondern es braucht eigentlich das ganze Team, das Mitdenken von allen Menschen. Und worauf ich hinaus will, ist, dass diese Komplexität oder diese Unsicherheit, das ist vor allem gerade, diese Unplanbarkeit, die von außen auf die Teams oder auf die Organisationen eindrücken, dass sie das momentan nicht mehr gehandelt kriegen. Und das führt ja genau wiederum dann zu mehr Kontrolle, mehr Mechanismen. Du hast gesagt, Dinge, die man schon kannte, also altbewährtes zurückgehen. Aber was ich feststelle, ist, dass dieses Altbewährte momentan nicht gerade gut funktioniert.
Ja, das ist eine Illusion. Und wir haben dann manchmal den Eindruck, jetzt muss einfach ja mal jemand durchregieren und mal eine klare Ansage machen und dann löst sich das schon wieder von selbst. Und ich glaube, es gibt dann auch immer so einen Moment der Erleichterung, wenn einfach mal jemand eine Entscheidung trifft. Und in den meisten Systemen, jetzt ist es bei euch natürlich ein bisschen anders, aber in den meisten klassisch hierarchischen Systemen kommt die Entscheidung dann eben von oben. Und dann fühlt sich das erstmal so schön einfach und klar und sicher an. Aber wie du sagst, es löst natürlich nicht die Ursache oder die tatsächlichen Probleme oder Herausforderungen außenrum, sondern ist eigentlich erstmal eine punktuelle Symptombehandlung. Wir müssen aber eigentlich an anderen Stellschrauben ansetzen. Und das ist, sage ich mal, eine größere Transformation auch von unserem persönlichen Denken, von unserem persönlichen Verhalten. Und das ist natürlich gerade auch komplex. Und Ja, wahrscheinlich auch eine Herausforderung, die sich sehr groß anfühlt, die wir aber aus meiner Sicht in vielen, vielen kleinen Schritten gemeinsam gut angehen können.
Bin ich auch definitiv davon überzeugt, dass es Mittel, Werkzeuge gibt, die sehr, sehr gut funktionieren, um mit Unsicherheit umzugehen. Wir werden diese Unsicherheit nie auflösen. Also da vielleicht mal, das ist ja so dieses, ich will alles kontrollieren können, ich will alles irgendwie zu 100% immer abdecken. So das typische deutsche Mantra, 0% Fehlerquote. Das geht ja per se einfach nicht. Aber es gibt Mittel und Wege, damit umzugehen. Und damit tun wir uns zumindest häufig sehr, sehr schwer. Aber das sind wahrscheinlich dann genau die, wo das auf die Spitze getrieben wird, wo am Ende dann Leute aus den Teams wahrscheinlich bei dir ins Coaching gehen und sagen, hey, das fühlt sich irgendwie alles nicht mehr richtig an. Stimmt das?
Ja, genau. Ja. Also das ist auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es gibt mehrere Muster. Das eine Muster, was ganz oft auftritt, ist, dass Menschen sich einfach noch nie damit befasst haben, was sie eigentlich wollen im Beruf. Also was sie wirklich erfüllt, was ihre persönlichen Ziele sind, was ihnen wirklich wichtig ist. Weil ehrlicherweise, also ich habe das in meiner ganzen Laufbahn nicht gelernt. Ich habe das weder in der Schule gelernt noch im Studium und im Berufsleben teilweise durch gute Führungskräfte. Aber so richtig an die Hand genommen wirst du da ja nicht. Hm. Und dann bist du Jahre oder Jahrzehnte im Job und kommst dann vielleicht irgendwann an den Punkt, dass du merkst, ich kann das nicht mehr. Und irgendwas muss sich ändern, ich habe aber keine Ahnung wie. Und das ist dann meistens der Punkt, in dem der Leidensdruck schon groß genug ist, um die Veränderung anzugehen. Das ist so das eine. Und das andere ist, ganz viele Menschen, die ausgebrannt sind im Job, weil sie zu lange in der Arbeit gegen sich gearbeitet haben, statt im Einklang mit sich selbst und mit ihren Stärken und sozusagen gar keine Wahl mehr haben, als eine Veränderung anzustoßen, weil ihr Körper und der Geist und die Psyche einfach sehr, sehr deutlich einen Riegel vorschieben.
Sind das dann auch so ganz typische, ich mache dann was ganz anderes, also ich werde von IT-Consultant plötzlich Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, oder ist es dann wirklich einfach nur, okay, ich muss das Arbeitsumfeld wechseln, was sehr häufig stattfindet. Also ich muss einfach raus aus der, nennt es mal bewusst, vielleicht eher toxischen Beziehung zum Arbeitgeber, weil das einfach nicht funktioniert hat und muss mir eine Organisation suchen, die besser zu mir passt, bleibe aber grundsätzlich in der Branche und in der Rolle, oder ist es schon ein, dass die Leute sehr grundlegend auch einen Shift mitmachen?
Sowohl als auch, klassische Beraterantwort. Also es gibt natürlich beides. Ich glaube, es gibt, wenn du eine wirklich belastende Phase in deinem Arbeitsleben erlebt hast, und ich kenne das auch, ich stand selber mit einem Fuß im Burnout, wenn du eine sehr anstrengende, belastende Phase im Arbeitsleben erlebst, dann gibt es, glaube ich, immer die Weg von Motivation. Also ist mir eigentlich egal, was passiert, Hauptsache nicht mehr das. Und dann kommen oft zu radikale Veränderungswünsche. Meiner Meinung nach entstehen die vor allem dann, wenn wir ganz lange immer wieder unsere Bedürfnisse hinten angestellt haben, wenn wir nicht für unsere Interessen gesorgt haben, wenn wir unsere Lebensbereiche unterversorgt haben. Also der Fokus zum Beispiel sehr, sehr stark auf dem Lebensbereich Arbeit lag und die anderen Lebensbereiche wie Freundschaften, Familie, Hobbys einfach zu kurz gekommen sind, dann versuchen wir, alles, was uns eigentlich wichtig ist, was uns interessiert, irgendwie in diesen Arbeitslebensbereich zu quetschen. Dabei liegt die Antwort oft in einer besseren Balance aus allen Lebensbereichen insgesamt. Das ist so das eine. Und das andere ist, Menschen, die eigentlich schon ganz gut, sag ich mal, schon in dem Bereich unterwegs sind, der ihnen liegt, den sie gut können, in dem sie auch viel Energie an sich schöpfen können, aber die zum Beispiel mit dem eigenen Anspruch an sich selber kämpfen, mhm, und dann auch noch in einem Umfeld arbeiten, was so perfektionistische Verhaltensweisen fördert. Ja, da kommen dann sozusagen von innen und von außen kommt der Druck zusammen, und das ist natürlich dann wahnsinnig schwer, gesund zu bleiben und seine eigenen Grenzen zu wahren. Und dann geht es eigentlich immer ein bisschen darum zu schauen, was ist denn eigentlich alles auf der Habenseite? Also was ist in dem System auch schon gut, was mir fehlen würde? Was muss sich aber ändern, damit ich in diesem Umfeld gut arbeiten kann? Und wie trage ich eigentlich auch selber zur Situation bei? Weil selbst wenn ich dann das Umfeld wechsle, ich nehme mich ja überall mit hin, Heißt also auch meinen eigenen inneren Druck, meine eigenen inneren Ansprüche, Überzeugungen und so weiter, die bleiben ja nicht weg. Also da kann ein Neustart noch so einen tollen Effekt haben, aber das wird trotzdem immer wieder aufkommen, dass ich mir selber im Weg stehen kann, auch in anderen Umfeldern.
Ja, wir werden ja auch gleich noch ein bisschen über das Thema Selbstführung sprechen. Das geht dann gleich sehr, sehr stark da rein. Das sind so zwei Aspekte, die du siehst. Das eine ist einmal, dass ich mich persönlich verstehe. Also, wie will ich arbeiten? Was will ich arbeiten? Was sind meine Werte? Wie viel soll mein Beruf auch im Alltag einnehmen? Und wie kann ich mein Privatleben, was ich durchaus mit der Zeit ja auch mal verändern kann, Kinder, Pflege etc., da gibt es andere Bedürfnisse zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist der eine Aspekt, also dass ich sozusagen mich privat kenne und was ich da für Bedürfnisse habe, Wertevorstellungen habe. Und das zweite ist, dass ich verstehe, wie gute Arbeit funktioniert. Also wie, was eine gute Führungskraft ist, wie eine Teamdynamik funktionieren kann. Was ich auch da von meinem Team erwarte. Erwarte ich da Freundschaften oder erwarte ich da einen coolen Zusammenhalt? Oder bin ich da One-Man-Show, gehe da hin, mache meinen Job, gehe nach 9 Stunden oder 8 Stunden wieder und denke mir, alles egal, bis morgen ist mir die Arbeit jetzt wieder egal, soll der Chef, die Chefin halt denken, was sie will und am nächsten Tag komme ich wieder. Also diese typischen Stigmas, die es da gibt. Dass man beide Welten versteht, um da auch seinen Einklang zu finden.
Mhm. Am Ende geht es darum, eine optimale Job-Personenpassung zu finden. Also welche Rolle, welches Umfeld, welcher Job, welche Aufgaben passen zu mir als Mensch mit meinen Persönlichkeitseigenschaften, mit meinen Stärken, mit meinen Werten, damit es beides eben gut zusammenpasst und alle Beteiligten, mich eingeschlossen, ihre beste Arbeit machen können. Und dazu, wie du sagst, muss ich eben beides kennen und mir auch beides anschauen.
Eine Abschlussfrage noch dazu und dann gehen wir weiter. Was glaubst du, warum tun sich viele Leute so schwer, nicht aus diesem Hamsterrad auszubrechen? Ich weiß, es gibt immer wieder ganz viele Menschen, die sagen, ich kann ja nicht kündigen, das ist ja ein sicherer Job hier und keine Ahnung, ich bin schon der Dritte in der Generation, in dieser Organisation etc. etc. Es gibt 1000 Gründe, warum man nichts an dieser Situation ändern möchte. Vielleicht mein letztes Plädoyer, falls gerade jemand zuhört und auch immer so Bauchkribbeln hat, irgendwas stimmt hier nicht. Was würdest du diesen Menschen sagen?
Also erstmal finde ich das total nachvollziehbar, weil unser Gehirn uns da auch ein bisschen austrickst. Wir bewerten die Angst vor dem Verlust von etwas, das wir haben, immer viel höher als den Gewinn von etwas, das wir noch nicht haben. Das heißt, erstmal gehen wir da so ein bisschen unserem eigenen Gehirn auf den Leim. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was kostet es mich denn eigentlich zu bleiben? Und was könnte ich gewinnen, wenn ich gehe? Und meistens, wenn man sich so die Zukunft anschaut und heute in einem Jahr sich in die Zukunft beamt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meinem aktuellen Job zufrieden sein werde? Und wenn man wirklich, wirklich unzufrieden ist, dann bewegt die sich meistens so Richtung Null. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich was verbessert, dass ich zufriedener bin, wenn ich etwas verändere? Und meistens ist diese Zahl dann höher als Null. Und dieses Potenzial, sich überhaupt mal anzuschauen, ohne den Druck, den Sprung ins kalte Wasser machen zu müssen und gleich alles über den Haufen zu werfen, sondern in kleinen Prototypen, kleinen Schritten, die safe enough to try sind, sich der Frage zu nähern, was würde mich denn beruflich zufriedener stellen, wo könnte ich denn besser arbeiten, das ist was, was sich auf jeden Fall lohnt und dafür braucht man weder wahnsinnig viel Mut noch wahnsinnig viel Zeit, sondern erstmal die Entscheidung für sein eigenes Leben. Ich möchte nicht darauf warten, dass jemand vorbeikommt und sozusagen für mein Arbeitsglück sorgt, weil das wird nicht passieren, sondern ich treffe für mich die Entscheidung, dass ich mein Arbeitsleben so führen möchte, dass ich darin gut leben kann. Und damit fängt es an und von da aus können wir in kleinen Schritten weitergehen.
Dann lass uns diese Schritte mal gehen. Lass uns darüber sprechen, wie denn Arbeit gut aussehen kann. Du sagst, du willst vor allem einen Ansatz wählen, der vor allem auch wissenschaftlich bzw. evidenzbasiert auch funktioniert. Lass uns da dann auch mal direkt einsteigen, weil es sind ja ganz viele weiche Faktoren. Wir hatten im Vorgespräch auch mal das Wort Kuschelkurs gehabt, damit das nicht so aufkommt, dieses Negativbelastung. dass das nicht alles so, ja, wir müssen uns jetzt hier alle lieb haben und alles muss ganz toll sein und Beruf und Privates und muss immer perfekt miteinander verbunden werden können etc. Kurzer Disclaimer, das geht alles gar nicht. Man kann sich nicht immer alle 100% lieb haben und es geht auch nicht um Kuschelkurs finden und morgens da sitzen um 9:30 und tolle Geschichten zu erzählen, sondern es geht darum, einen sauberen Weg zu finden, wie wir einfach gut zusammenarbeiten können. So viel erstmal dazu, auch wenn das immer wieder sehr häufig dann so negativ abgestempelt wird. Aber lass uns mal den ersten Punkt psychologische Sicherheit aufgreifen. Wenn du sagst, du führst auch Studien durch, beziehungsweise es gibt Studien dazu, was hat denn psychologische Sicherheit für einen Einfluss auf so ein Team, beziehungsweise auch dann auch auf eine Einzelperson, wenn sie nicht vorhanden ist?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten, die zuhören, werden das kennen. Das sind nämlich solche Situationen, wenn ich zögere, meine Meinung auszusprechen, wenn ich eine fixe Idee, die mir in den Kopf ploppt, nicht ausspreche, weil ich denke, ach nee, was denken dann die anderen? Das ist ja voll die bescheuerte Idee. Weiß ich gar nicht, ob da überhaupt was draus wird. Wenn ich davor zurückschrecke, auch kritische Punkte anzusprechen und wenn ich meine eigenen Fehler nicht vor anderen zugebe. Das sind meistens ganz gute Anzeichen dafür, dass es in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, ob das jetzt mein Team ist oder die Beziehung mit meiner Führungskraft, dass ich da nicht psychologisch sicher bin. Weil psychologische Sicherheit eben nicht das ist, was ganz viele damit verbinden, dass man sich einfach nur noch lieb hat und alle in Harmonie zusammenleben und man nie wieder was Schwieriges anspricht und es auch keine Probleme mehr gibt, sondern im Gegenteil.
Wäre auch kontraproduktiv.
Es wäre kontraproduktiv eben. Weil wir brauchen eben beides. Also wir brauchen die Sicherheit, mit allem, was gut ist, da sein zu können und genauso die Sicherheit, das, was schwierig ist, anzusprechen, damit Konflikte gelöst werden können, damit Innovationen entstehen können, damit wir aus Fehlern tatsächlich lernen können. Also diese berühmte Fehlerlernkultur, die wir alle haben wollen, die gelingt nur, wenn wir uns sicher genug fühlen, eben diese Themen auch anzusprechen und damit konstruktiv umzugehen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, nicht nur für die Team-Performance, sondern eben auch für den Output vom ganzen Unternehmen.
Man sagt ja auch gern, ein gutes Team muss auch gut miteinander streiten können.
Jawohl.
Daher kommt das ja dann eigentlich.
Ja, und das kennen wir bestimmt auch aus privaten Beziehungen. Wenn wir da nur umeinander rumtänzeln und um den heißen Brei rumreden und sagen, nee, es ist nichts und 3 Tage später trennt man sich, ja, dann ist es wahrscheinlich auch ein Fall dafür, dass die Beziehung einfach nicht sicher genug war, um auch die schwierigen Themen, die es in jedem Arbeitsumfeld, in jeder Beziehung gibt, anzusprechen und daran gemeinsam zu wachsen.
Und wie kommt der wissenschaftliche Ansatz da rein? Also was nimmst du dann mit, vor allem wenn du mit Leuten sprichst? Wie versuchst du zu vermitteln, welchen Einfluss das Ganze hat?
Es gibt inzwischen recht viel Forschung dazu. Die bekannteste stammt von Amy Edmondson, die den Begriff auch so ein bisschen geprägt hat und untersucht hat, was denn eigentlich dazu beiträgt, wie Menschen mit oder wie Organisationen mit Angst umgehen. Also wie konstruktiv der Umgang mit Angst ist. Und ein Schlüssel dafür oder der entscheidende Schlüssel dafür war eben die psychologische Sicherheit. Und daran anschließend gab es dann unheimlich viel Folgeforschung auch in Teams, zum Beispiel von Google, das Aristotle-Projekt, die viele, viele Teams bei sich untersucht haben und geschaut haben, was macht denn eigentlich die Teams aus, die eine positive Abweichung in ihrer Performance haben, also die sich irgendwie abheben in ihrer Leistung von den anderen Teams. Und der größte Faktor, der auf Platz 1 steht, ist psychologische Sicherheit. Noch vor allen anderen Faktoren wie Struktur, Klarheit, klare Rollen und so weiter und so fort, ist das die absolute Grundlage, damit alles andere darauf wachsen kann. Und das, finde ich, hilft, das so ein bisschen aus der soften Ecke rauszuholen, zu wissen, dass das nicht nur eine persönliche Meinung ist, so ja, das ist alles total wichtig mit dieser psychologischen Sicherheit, sondern es hat handfeste Auswirkungen auf die Performance von Teams, auf die Innovationsfähigkeit von Unternehmen, auch mit Unsicherheiten im Außen umzugehen, wenn ich im Inneren in der Lage bin, in Teams und Organisationen eben auch die Herausforderungen anzusprechen, dann können wir damit wieder viel einfacher in den Lösungsraum kommen.
Wie arbeite ich jetzt an dem Thema? Ich stelle das auch mal wieder ein bisschen überspitzt einfach dar. Ihr kennt das ja hier in dem Podcast, dass ich das dann gerne mal mache. Gibt ja ganz häufig dann solche Maßnahmen, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen offener sein, jetzt müssen wir alle Fehler mal auf den Tisch bringen. Da wird dann meistens immer so typische Meetings gemacht, da wo die Führungskraft dann da sitzt und sagt so, hey Leute, was lief denn die Woche schlecht? Jetzt haut mal alles raus hier, damit wir dran arbeiten können. Und das allein führt nicht zu einer höheren psychologischen Sicherheit. Manchmal gibt es dann auch so Einzelworkshops, Einzelseminare, die dann intern gemacht werden, wo dann mal so ein bisschen zum Thema aufgeschlaut wird. Das sind alles ganz nette Dinge, aber das ist nicht das, was irgendwie mehr in diese Richtung führt. Was sagt denn die Wissenschaft, wie ich daran auch wirklich nachhaltig und auch gut arbeiten kann?
Also tatsächlich können wir da schon wieder viel mehr auf die Praxis gucken und brauchen die Wissenschaft an der Stelle gar nicht mehr so unbedingt. Aber was wir wissen, ist, dass psychologische Sicherheit dadurch entsteht, dass ich mich selber verletzlich zeige. Also dass ich erstmal bei mir selber anfange und zu dem beitrage, was psychologische Sicherheit letztlich aufbaut. Nämlich, ich habe das vorhin schon gesagt, eigene Fehler zugeben, schwierige Themen ansprechen und sich selber auch so zu zeigen, wie man ist. Und das können wir alle tun, völlig unabhängig von der Rolle, die wir haben. Also zum Beispiel zu sagen, ich weiß es nicht, ich habe da keine Antwort drauf. Oder, oh, das ist mir durchgerutscht, das tut mir total leid, ich habe es einfach vergessen zu machen. Statt uns Ausreden zu überlegen oder irgendwie zu kaschieren, dass wir eine Wissenslücke haben, mit der Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit zu beginnen und auch was von uns zu teilen, was uns noch schwerfällt. Und das ist ein kleiner Dominostein, der dann in Gang bringen kann, dass auch andere sich sicher genug fühlen, weil sie ja bei uns erleben, dass es geht. Da spricht jemand etwas aus, was ihn oder sie verletzlich macht und sich dann trauen, das selber auch zu tun. Und das sind so kleine Mikrobausteine, die wir im Alltag einbauen können, um psychologische Sicherheit auch ganz ohne 2-Tage-Seminare anzustoßen. Also wir brauchen gar nicht so den Big Bang. Ich glaube, es ist wichtig, überhaupt mal darüber zu sprechen, was psychologische Sicherheit ist und wozu die wichtig ist und sie dann vor allem zu leben in solchen kleinen Maßnahmen. Und da kommt es halt voll drauf an, wie das Team auch aufgesetzt ist. Es kann sein, dass das Team schon in bestimmten Bereichen sicher ist, also dass es zum Beispiel voll okay ist, zu sagen, ich bin da gerade dabei, das noch zu lernen, ich kann da noch nicht so viel, aber dass es noch schwierig ist, Kritik auszusprechen. Und da gibt es dann so Behelfsmittel wie zum Beispiel in Meetings ganz explizit Kritikerrollen zu benennen. Also so ein bisschen wie bei der Disney-Methode mit den unterschiedlichen Hüten für diejenigen, die es kennen. Da gibt es ja auch einen Kritikerhut. Und den beispielsweise in einem Team-Meeting gezielt rollieren zu lassen und zu vergeben und zu sagen, Florian, du würdest heute mal die Rolle des Kritikers übernehmen und dir den Kritikerhut aufsetzen und ganz gezielt Gegenpositionen und Gegenwahrnehmungen teilen. Das ist heute sozusagen dein Auftrag. Das macht es nämlich ein bisschen einfacher, in diese Rolle zu schlüpfen und das mal auszuprobieren, wie das ist, konstruktive Kritik an einer Sache zu äußern, ohne gleich das Gefühl zu haben, oh je, ich als Florian bin jetzt ultra die kritische Person und zerrede jetzt alles, sondern ich trage eigentlich gerade dazu bei, dass wir das Problem von mehreren Perspektiven betrachten können.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich sehe das immer so bei, ich nenne es mal unerfahrenen Teams, die nicht mit dem Thema Kritik umgehen können, beziehungsweise auch Feedback sehr schwer geben können. Da erlebt man dann sehr häufig so ein Rumtänzeln um diese ganzen Probleme. So, das sind so diese typischen Aussagen, so, es wäre schon schön, wenn wir irgendwie alle mal uns zusammenreißen und irgendwie mal versuchen, auf das Thema zu achten. So diese typischen Aussagen, so, es wäre schön, wenn, ich will niemanden konkret ansprechen, aber es wäre schon toll, dass wir das mal machen. Und das hilft überhaupt niemandem, weil A, fühlt sich häufig durch sowas niemand angesprochen, es wäre toll, wenn, ist so ein, wo die meisten Leute schon abschalten. Man müsste mal, und obwohl man vielleicht genau weiß, in welches Rollen oder zu welcher Person vielleicht sogar so ein Thema fällt, erwähnt man das dann trotzdem häufig nicht in solchen Teams, sondern ist es immer so ein, wir alle könnten ja mal oder es wäre schön, wenn das sozusagen nicht mehr passiert. Und auch dann fühlt sich niemand angesprochen. Und auch das ist meistens so ein Vorbote für keine gute Feedback-Kultur, keine Kritikfähigkeit, Konfrontationsmechanismen gibt es gar nicht. Also man scheut da sozusagen diesen Konflikt an der Stelle, indem man das so weich formuliert, dass sich niemand angesprochen fühlt. Aber der Konflikt löst sich ja auch nicht auf, aber ist ja auch egal, weil man hat es ja angesprochen und fühlt sich erstmal gut, dass man dieses Feedback losgeworden ist. Aber geholfen hat es halt gar nicht.
Ja. Ja, das ist totale Verantwortungsdiffusion. Und es entbindet ja jetzt auch nicht von der Aufgabe, sich zu überlegen, was ist der richtige Kreis, in dem ich das jetzt anspreche. Also ist das ein Thema, was ich bilateral mit dir, Florian, kläre, oder ist das was, was tatsächlich das ganze Team betrifft und deshalb auch in der gesamten Teamrunde dann aber auch entsprechend adressiert werden sollte?
Ja, definitiv. Also da muss man auf jeden Fall dran arbeiten. Ist das ein Thema, jetzt kommen wir dann sehr schnell zum Thema Führung dann auch. Du hast halt Dinge, also sich verletzlich zeigen, Dinge aufzeigen, an Dingen arbeiten. Das ist ja sehr häufig die Aufgabe von Führungskräften, wenn wir nach dem klassischen Modell gehen und es Führungskräfte gibt, die sowas eigentlich zelebrieren müssten und auch in das Team reinbringen müssen und sozusagen als allererste Person sozusagen dieses Verhalten an den Tag legen sollten.
Ja, das wäre schön. Da haben sie nämlich einen ziemlich großen Einflussbereich, weil wir einfach, sag ich mal, klassischerweise auch jetzt außerhalb des Arbeitslebens uns nach oben orientieren. Das muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen. Ich meine, ihr habt euer System ja auch umgebaut, um das ein bisschen anders zu strukturieren. Aber ganz grundsätzlich orientieren wir uns nach oben. Das heißt, die Führungskraft hat einfach in einem klassisch hierarchischen System die größte Hebelwirkung und die größte Vorbildfunktion. Heißt jetzt nicht, dass sie alleine für die psychologische Sicherheit im Team zuständig ist, aber durchs Vorleben einfach unheimlich viel bewegen kann. Weil wenn selbst die Führungskraft Fehler zugibt, wenn die Führungskraft Danke sagt, wenn jemand eine Gegenposition äußert, wenn die Führungskraft aktiv nachfragt, wie könnte man das denn noch sehen? Oder was braucht ihr gerade? Oder was ist gerade schwierig? Was kann auch ich anders machen? Dann gibt sie damit implizit die Erlaubnis für alle Teammitglieder, das auch zu machen.
Ja, das ist natürlich, also das wäre natürlich schön, wenn alle Führungskräfte diesen Weg gehen würden. Bekanntlicherweise ist das leider nicht so. Hast du so ein paar Tipps und Tricks, wie man so aus dem Team heraus, so bottom-up-mäßig, das ein bisschen antriggern kann und versuchen kann, so Grassroot-mäßig sozusagen ein bisschen in die Teams reinzubringen oder in mein Team dann reinzubringen?
Eigentlich mit genau demselben, was ich gerade zur Führungskraft gesagt habe. Also auch ich als Teammitglied kann jederzeit die Frage stellen, wie könnte man das denn noch sehen? Ich kann genauso zugeben, was mir gerade noch schwerfällt. Ich kann eigene Fehler zugeben. Ich kann Feedback äußern, ich kann auch meiner Führungskraft Feedback geben und schauen, was passiert. Man ist ja durchaus auch, sag ich mal, oder man kann sich ja durchaus auch überraschen lassen, weil das könnte ja auch gut klappen mit dem Feedback geben. Und ich kann natürlich auch Feedback einholen. Also ich sag mal, alle grundlegenden Dinge, die den Raum öffnen für Gegenmeinungen, für das Lernen aus Fehlern, für das Äußern von Kritik und auch für Verletzlichkeit, das liegt alles auch in meinem Einflussbereich. Es braucht halt mitunter ein bisschen Mut. Und deswegen hilft es, finde ich, oft, sich erstmal mit den Menschen auszutauschen, mit denen man sich schon gut versteht, bei denen man sich sicher fühlt und das mit denen einfach auch so ein bisschen als gemeinsames Vorhaben zu vereinbaren und zu sagen so, hey, lass uns doch mal gucken, wie wir in unserem Team mehr dahin kommen, dass wir auch schwierige Dinge ansprechen können. Ich habe mir überlegt, ich würde das gerne mal ausprobieren, würdest du mich dabei unterstützen? Kann ich auf deinen Rückhalt sozusagen zählen? Um da sozusagen so ein bisschen graswurzelmäßig einen kleinen Impuls zu setzen. Und ich finde, es lohnt auch immer, da mit der Führungskraft drüber zu sprechen. Und wenn die Führungskraft dann entsprechend darauf reagiert und es abblockt, dann ist das, glaube ich, ein guter Punkt, um von da aus entweder weiter zu eskalieren
Oder aber ein Coaching bei dir zu buchen.
Genau, oder ja gut, der eigenen Führungskraft ein Coaching ans Herz zu legen, ist vielleicht auch nicht ganz so einfach.
Das nee, ist dann schon ein Advanced-Punkt. Eher für die Person, die es dann versucht hat.
Ja, well, auch das geht natürlich.
Okay, genau, wir schweifen ein bisschen ab. Also es ist trotzdem natürlich kein einfaches Thema. Also ich kann nicht einfach einen Schalter umlegen und hey, und jetzt funktioniert das Ganze. Es ist natürlich schön, wenn das Hand in Hand geht. Glaubst du, es gibt gewisse Muster oder Teams, die sich in gewissen Konstellationen leichter tun? Ich denke so an agile Teams zum Beispiel, die sehr häufig einen Coach schon haben, Retros machen. Gibt es da Muster, die du festgestellt hast, wo so etwas besser funktioniert oder hat es gar keine Korrelation?
Ich glaube, es hängt gar nicht so sehr an der Organisationsform, sondern eher an der Reife des Teams. Wie gut kennt sich das Team? Je besser ich meine Teammitglieder kenne, desto sicherer fühle ich mich auch. In der Regel. Das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage. Und je besser die zwischenmenschlichen Kommunikationskompetenzen sind. Und die kannst du ja wiederum auch trainieren, ganz aktiv im Alltag.
Ja, das hat dann nichts mit der jeweiligen Arbeitsform zu tun oder mit Agilität etc. Also das spielt auf jeden Fall keine oder eine untergeordnete Rolle dann, ja.
Anders gesagt, man kann sich nicht darauf ausruhen zu sagen, ja, bei uns funktioniert es nicht, weil wir sind ja nicht agil. Also psychologische Sicherheit ist in jedem Team möglich. Sie ist in keinem Team selbstverständlich und sie kann in jedem Team gefördert werden.
Ja, das kann man so, glaube ich, ganz gut stehen lassen. Du hast jetzt auch schon ein paar Podcast-Folgen aufgenommen und suchst da ja auch nach verschiedenen Ansatzpunkten, wie Arbeit nicer gemacht werden kann. Und versuchst dort ja auch wissenschaftliche Ansätze mit reinzubringen, beziehungsweise ja auch Dinge herauszufinden. Ich nenne es jetzt mal Art Studien durchzuführen. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal so auf die aktuelle Lage gucken von Teams, von Menschen, was sind so aktuelle Kernelemente neben der psychologischen Sicherheit, womit man sich beschäftigen sollte? Was glaubst du, was ist gerade wichtig?
Also zwei Bereiche sind aus meiner Sicht super essentiell. Das eine sind die fünf Faktoren, die wir brauchen, um im Job aufzublühen. Das kann man sich recht einfach merken mit dem PERMA-Modell. Das PERMA-Modell ist so ein Dauerbrenner aus der positiven Psychologie, also aus dem wissenschaftlichen Teil der Psychologie, der sich vor allem mit dem beschäftigt, was uns Auftrieb gibt, was uns aufblühen lässt, was uns stärkt, was unsere mentale Gesundheit fördert. Und dieses Modell ist ein Akronym, was für fünf Faktoren steht, die wir alle für uns brauchen, um gut arbeiten und gut leben zu können. Das ist einmal das P, um positive Emotionen zu erleben und zu fördern. Das E für Engagement steht dafür, regelmäßig die eigenen Stärken einsetzen zu können und Flow zu fördern. Das R für Relationships sind die positiven Arbeitsbeziehungen, also ganz gezielt Verbundenheit zu fördern, ganz gezielt die psychologische Sicherheit zu fördern. M für Meaning, also wie kann ich eigentlich den Sinn in meiner Arbeit entdecken? Da gibt es unterschiedliche Zugänge. Ich muss nicht unbedingt einen gesellschaftlich relevanten Job machen, um Sinn in meinem Arbeitsleben zu empfinden. Ja. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ich im Einklang mit meinen Werten arbeiten kann und dass ich regelmäßig meine Stärken einsetzen kann. Auch das kann Sinn spenden. Und das A für Accomplishment, also zu erleben, dass ich die Ziele, die ich mir setze, auch erreiche und vor allem, dass ich die dann auch feiere. Also nicht gleich zum nächsten To-Do renne, sondern zwischendurch auch mal Tada mache und die kleinen Fortschritte und Erfolge feiere. Das sind, sage ich mal, fünf universelle Faktoren, von denen können wir alle mehr gebrauchen. In der Führung werden meistens die positiven Arbeitsbeziehungen von Führungskräften am wenigsten gefördert. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein großer Hebel nach oben. Und wir alle erleben in der Regel wir alle haben am meisten Hebel bei positiven Emotionen und Stärkeneinsatz. Das heißt, jeder für sich kann bei diesen zwei Gläsern, sag ich mal, den Füllstand erhöhen. Das kommt meistens zu kurz.
Und dann, das ist auch so ein Thema, also sorry, ganz kurze Rückfrage dazu. Ist das etwas, was du empfehlen würdest, auch regelmäßig so einen persönlichen Check-up zu machen zum PERMA-Modell? Also weiß nicht, einmal im Quartal zum Beispiel so ein persönliches Review zu machen und zu sagen, wo stehe ich da in diesen einzelnen Phasen? Wie gut ist das? Was kann ich tun? Vielleicht einzelne Ziele, Maßnahmen aufzuschreiben?
Ja, genau. Also was ist überhaupt mein Status quo und was ist auch ein guter Füllstand, der mich tatsächlich zufrieden macht? Und dadurch erkenne ich dann wieder ganz viele Hebel, die ich für mich umlegen kann, die ich aber auch in meinem Team fördern kann. Also auch positive Emotionen im Team lassen sich ja durchaus fördern. Das geht nicht nur auf Individualebene. Und das sind alles, sage ich mal, ja jetzt auch wieder so weiche Faktoren, von denen wir aber auch wissen, um mal aus einer Studie von Oswald und Kollegen zu zitieren, die untersucht haben, wie sich das Wohlbefinden und die Happiness von Mitarbeitenden auswirkt auf ihre Leistung. Und im Durchschnitt sind es plus 10-12% bessere Leistungsfähigkeit. Also es ist kein Entweder-Oder. Es geht nicht darum, dass wir uns entweder wohlfühlen oder eine gute Arbeit machen, sondern dass dazwischen ein Und steht. Wenn wir uns besser fühlen, wenn es uns gut geht im Job, dann ist unsere Leistung auch besser. Und deshalb lohnt es sich, diese 5 Gläser sich zum einen mal bewusst anzuschauen, das auch regelmäßig zu tun, wie du gerade gesagt hast, und sich zu überlegen, was sind denn ganz kleine Maßnahmen, mit denen ich die füllen kann. Das ist, sage ich mal, so das eine. Und das andere, wonach wir schauen können, ist, was brauchen wir, um motiviert zu arbeiten? Ja, bei 21% von Personen, oder 19%, die nur noch engaged sind bei der Arbeit, laut der Gallup-Studie, brauchen wir auch einen guten Motivationsboost. Und dazu haben wir auch wieder 3 Bedürfnisse, die wir füllen können, nämlich Autonomie, also Menschen und Teams selbst entscheiden zu lassen, die das Kompetenz erleben, also sich selber als wirksam zu erleben, dass man was erreichen kann, dass man seine Stärken einsetzen kann und Verbundenheit. Also auch da wieder die Verbindung zu anderen Personen. Und ich glaube, wenn wir uns da immer mal wieder ein Glas rauspicken und das füllen, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Und dann erleben wir nämlich auch im Kleinen, im Alltag Veränderungen, die uns dann wieder motivieren, um dran zu bleiben und den nächsten kleinen Schritt zu gehen.
Ja, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den zweiten, den du jetzt ansprichst. Und da würde ich jetzt nicht nur sagen, dass jeder und jede Einzelne in ihrer persönlichen Verantwortung ist, daran zu arbeiten, sondern, und da können sich jetzt alle Führungskräfte, alle Inhaber, Inhaberinnen auch mal an die eigene Nase fassen, das liegt auch sehr, sehr stark in der Verantwortung von uns allen, weil ich natürlich ein Klima schaffe, was das fördert oder eben nicht fördert, dieses ganze Thema. Also ich würde vielleicht noch den Punkt aufzeigen zum Thema Glück bei der Arbeit ist auch ein Aspekt, dass ich sozusagen den Input zum Output sehe. Also das, was ich reingebe, muss irgendeine Wirksamkeit erzielen. Und es ist immer gut zu wissen, welche wirksame Leistung erziele ich denn. Am besten habe ich das immer, wenn ich am Ende weiß, welcher Kunde sozusagen oder was der Kunde am Ende mit dem, was ich reingebe, auch am Ende profitiert. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich war letztes Jahr in Vietnam im Urlaub und war dann in so einem kleinen Dorf und derjenige hat Körbe hergestellt. Eigentlich die ganze Familie hat Körbe hergestellt und war ein total anstrengender Job. Die saßen 10 Stunden draußen in der brütenden Sonne, es war 38 Grad warm. Es war eigentlich unerträglich, alle schon da rumzustehen und die haben den ganzen Tag gearbeitet, 7 Tage die Woche. Und dieser Mann hatte mir sein Geschäft erklärt und der war unfassbar happy bei der Arbeit, obwohl der wenig verdient, obwohl der hart arbeiten muss, damit die ganze Familie versorgt ist. Und er sogar sagt, das ist kein Zukunftsjob, weswegen er seine Tochter ins Studium geschickt hat und noch härter arbeitet, damit sie studieren kann, weil er sagt, dass er nicht will, dass sie das sozusagen auch noch ein Leben lang weitermachen muss. Also eigentlich schlechte Grundvoraussetzung eigentlich. Aber der Mann war trotzdem total glücklich. Und der größte Aspekt dahinter war, dass er mir nicht erzählen konnte, wie toll sein Produkt ist. Also er hat sich nicht hingestellt, das ist so ein typisch deutsches Ding ja auch zu sagen, wie toll mein persönliches Produkt ist. Nein, sondern er hatte mir gesagt, welches Produkt von welchem Kunden gekauft wird und was der Kunde damit macht. Weil das konnte er mir sehr, sehr detailliert erzählen, dass er sagt, der Fischer da drüben, der kauft immer diese Größe, weil der da die Fische dran lagert. Und der Bauern, der macht da die Ananas rein und so weiter. Und die Farm da drüben, die kaufen immer die und die. Und die werden dann dem Markt ausgestellt und da drin lagert er die Ware und so weiter. Also das heißt, er wusste, welchen Nutzen sein Korb bei welcher Person verbindet oder bei welcher Person erzeugt. Das heißt, er hatte zum einen den Nutzen, er hatte aber auch das Emotionale, dass andere Menschen wiederum ihre Arbeit tun können, die dann auch noch was Sinnstiftendes waren, wie zum Beispiel Bevölkerung halt auch zu versorgen, weil es überwiegend Bauern, Fischern und so weiter waren. Und das hat ihn unfassbar happy gemacht. Nicht das Produkt selbst oder die anstrengende Arbeit oder das Geld, sondern den Nutzen, also diesen harten Input, den er hatte, mit diesem tollen Output. Und das ist etwas, was ich natürlich, was jetzt bei ihm sehr einfach ist, er war selbstständig, er kann das sozusagen selber steuern. Aber wenn ich jetzt aus so einem großen Konzern übertrage mit 20, 30, 40.000 Mitarbeitenden, dann ist es nicht immer klar, was jede einzelne Person da drin für Nutzen für den Kunden erzeugt. Und das ist etwas, woran man definitiv arbeiten kann, an dieser Transparenz, um zu zeigen, was machen wir jetzt hier gerade, indem wir vielleicht crossfunktionalere Teams aufstellen und vor allem daran arbeiten, sorry für den Ausdruck, Bullshit-Arbeit einfach sein zu lassen, sondern wirklich nur Dinge zu machen, die am Ende auch Nutzen erzeugen.
Da gibt es in der positiven Psychologie auch einen sehr schönen Begriff, nämlich Mattering. Also das, was ich tue, hat eine Bedeutsamkeit für andere Menschen, für die Organisation, für die Kunden. Und sich da mal auf die Suche zu machen, ganz bewusst, wie ist denn der einzelne Beitrag, da steckt so viel Potenzial für Glück, ne, wie bei dem Korbflechter aus Vietnam drin. Und dann auch eben wieder für die Motivation.
Ja, definitiv. Hast du noch weitere Beispiele aus deinem Podcast, wo du sagst, hey, damit sollten wir uns nochmal beschäftigen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht gerade der größte Fokuspunkt ist?
Ach, ich glaube ehrlicherweise, dass wir schon ganz gut bedient sind, wenn wir uns mit diesen, sag ich mal, 7 bis 8 Aspekten für nice Arbeit auseinandersetzen, weil damit ist schon unheimlich viel abgedeckt. Was wir vielleicht bei dem Ganzen noch ein bisschen im Hintergrund mitlaufen lassen dürfen, ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe, nämlich was geht eigentlich noch so in den anderen Lebensbereichen ab? Ganz speziell, wie sorge ich für meine Gesundheit? Weil wenn ich nicht genug schlafe, wenn ich mich nicht so versorge, dass mein Körper und mein Kopf gut funktionieren können, dann ist alles andere, sag ich mal, wie ein Pflaster auf einer klaffenden Wunde. Also auch da lohnt es sich zu schauen, wie können wir für uns selber, aber auch wie kann ich als Arbeitgeberin, Arbeitgeber dafür sorgen, dass Menschen die Möglichkeit haben, ausreichend zu schlafen, sich ausreichend zu bewegen und auch körperlich und geistig gesund zu arbeiten.
Ja, ist, glaube ich, ein Wert, den die Organisation noch nicht so 100% für sich entdeckt haben. Da können wir, glaube ich, beim Sport uns relativ viel abgucken, wo ja auch dann ein anständiger Koch angestellt oder Köchin angestellt wird, wo es Leute gibt, die sich um die Gesundheit kümmern, Mentalcoaches gibt, Leute, die sich um, keine Ahnung, also praktisch die ganzen Belange der ganzen Sportler und Sportlerinnen dann immer kümmern und sozusagen von A nach B schauen, dass es den Menschen da drin gut geht in dem Team, damit die Höchstleistung bieten können. Und das ist etwas, was wir in der Organisation so noch nicht so 100% entdeckt haben. Es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, okay, ich schaue, dass jeder ins Fitnessstudio geht. Aber zum Beispiel, was spricht denn dagegen, zu gucken, dass es vielleicht ein gutes Mittagessenangebot gibt? Dass man vielleicht Schichten und Flexibilität in der Arbeitszeit so verteilt, dass die Leute eben das Privatleben auch handeln können. Oder man eben nicht so einen Schwachsinn anbietet wie, ja, ihr müsst 3 Tage die Woche im Office sein und ich kontrolliere das jetzt auch noch über Microsoft Teams, weil ich kann ja jetzt nachgucken, wer sich hier im WLAN eingeloggt hat und sowas. Sondern, dass man eben sagt, okay, die eine Woche geht es halt, in der nächsten Woche geht es eben halt nicht. Und das liegt sehr, sehr stark in der Verantwortung der Organisation, da auch den nötigen Freiraum zu geben, beziehungsweise Mittel und Wege zur Verfügung zu stellen, Angebote zu schaffen, damit das gefördert werden kann. Weil am Ende des Tages kommt die Höchstleistung nur durch die Leute, die ich eingestellt habe. Und daran arbeiten wir, glaube ich, alle noch viel zu wenig, diese Leute auch zu fördern.
Absolut. Und ich meine, Maschinen würde man auch warten, man würde sie ölen, man würde dafür sorgen, dass sie nicht auseinanderbrechen. Jetzt kann man Menschen schlecht warten in dem Sinne. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen übergriffig. Aber wir können auf jeden Fall die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und es ist einfach kein Nice-to-have, sondern wirkt sich ja dann am Ende auch auf die Ausfalltage aus, auf die Krankenstände, auf die Fluktuation. Und das sind ja oft so Faktoren, da klingelt es dann in den meisten Köpfen so, ah, okay, wenn wir das wollen, dann können wir vorher dabei ansetzen, eine gute Prävention zu machen.
Ja, definitiv. Also wir haben eine Menge zu tun. Du hast schon einige Punkte jetzt erwähnt. Wir können Arbeit noch ein gutes Stück besser machen. Es gibt sehr, sehr viele Ansätze. Ihr könnt hier anfangen, an der eigenen Nase, sozusagen bei euch zu schauen, was braucht ihr, was könnt ihr im Alltag tun, was könnt ihr zum einen für euch tun, was könnt ihr aber auch in die Organisation mit reinbringen und könnt dort verbessern. Andererseits könnt ihr aber auch in der Organisation schauen, was können wir da verbessern, was können wir für Rahmenparameter schaffen, vor allem an dem Thema psychologische Sicherheit zu arbeiten. Was kann ich persönlich beitragen, damit die besser wird? Und was kann ich für ein positives Mindset auch in so ein Team mit reinbringen? Was kann ich für eine Arbeitseinstellung mit reinbringen? Was kann ich für Vorschläge machen? Und da eben versuchen, die Welt auch ein Stück besser zu machen, damit wir alle ein bisschen lieber und gerne zur Arbeit gehen und vor allem coole, nice Arbeit machen. Hast du noch was zu ergänzen?
Ich würde sagen, legt euch die Latte so niedrig, dass ihr bequem drüber steigen könnt. Wenn man sich jetzt vornimmt, jeden Tag zu meditieren, dann ist ein bewusster Atemzug immer noch besser als kein bewusster Atemzug. Und übertragen auf die vielen Hebel, die wir haben, um Arbeit nicer zu machen, dürfen wir uns den Einstieg wirklich easy machen und den Schritt so klein, dass wir eigentlich gar nicht anders können, als ihn dann auch zu gehen.
Dann lasst uns den ersten Schritt gehen. Falls ihr da ein bisschen mehr Informationen braucht, ich verlinke den Podcast von Ella unten natürlich in den Shownotes, da könnt ihr mal reinschauen. Sie hat längere und kürzere Folgen, vor allem hat sie auch kleine Impulsfolgen mit dabei. Die gehen so 10 Minuten, glaube ich, immer. Genau, sie nickt. Das heißt, da könnt ihr euch auch einfach mal auf dem Weg zur Arbeit einen kleinen Impuls abholen und da vielleicht ein bisschen besser in den Arbeitsalltag reinstarten. Ella, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast heute noch ein bisschen Programm. Du hast vorhin gesagt, du nimmst noch 2 Podcasts heute auf. Von daher will ich dich gar nicht länger strapazieren. Euch da draußen wieder vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Falls ja, dann schreibt uns beiden doch sehr, sehr gerne einmal das Feedback dazu. Stimmt ihr uns zu? Habt ihr andere Meinungen? Würdet ihr noch was ergänzen? Würdet ihr etwas anderes vielleicht höher priorisieren an den Themen, an denen man arbeiten sollte? Dann schreibt der Ella oder mir doch sehr, sehr gerne einfach auf LinkedIn. Beide Profile findet ihr unten in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach an modernwork@seibert.group schreiben per E-Mail. Ich verspreche euch auch, ich werde persönlich darauf antworten. Keine KI gibt es im Hintergrund, sondern ihr kriegt eine reale Antwort mit realen Vorschlägen und dann können wir uns gerne einmal zusammensetzen, falls ihr da etwas braucht. Ansonsten, Ella, würde ich sagen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder.
Vielen Dank.
Tschüss.